Herzlich willkommen zurück am Biker-Stammtisch. Endlich mal wieder zu zweit und die Chance müssen wir nutzen, denn es ist einiges passiert, was Michel und ich dringend besprechen müssen. Unter anderem hängen graue Wolken über der Firmenzentrale von Continental und wir prüfen, was das mit uns macht und welche Auswirkungen es auf die Pneus hat. Außerdem musste rund um das berühmte Elefantentreffen bei eisigen Temperaturen die Rennleitung aktiv werden. Warum? Auch das klären wir in dieser Folge. Hauptthema allerdings, Michel rüstet auf. Auf Einladung der Bundeswehr ist er in eine Kaserne gefahren und hat das neueste Einsatzmaterial auf Herz und Nieren geprüft und, wie man Michel halt kennt, auch mal 90 Grad zur Seite gelegt. Ob das Einsatzmaterial die Belastungsprobe bestanden hat, das erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ring-ding-ding-ding und da sind wir wieder und wir haben es vor kurzem schon mal angesprochen. Seit neuestem hören der Michel und ich uns regelmäßig unser eigenes Intro an. Der Michel gerade so, das brauchen wir nicht. Mich stimmt's völlig ein. Ich bin dann immer direkt in einer ganz anderen Laune. Ich weiß nämlich noch, wo das herkam, wie wir das erarbeitet haben, was für Korrekturschleifen es genommen hat. Und wir hatten auch gefragt, ob wir mal ein neues machen sollen. Da kam relativ starkes Feedback aus der Community. Nee, lasst es mal. Das ist natürlich eine gute Nachricht. Und so beschwingt begrüße ich wie immer auch dich, Michel, der hoffentlich genauso energiegeladen durch dieses Intro jetzt mit mir in diese Podcast-Aufnahme startet, mit viel unterschiedlichen Themen.
Ja, absolut. Und ich glaube, wir haben da vielleicht auch ein kleines Missverständnis. Ich freue mich natürlich auch jedes Mal, wenn ich unser Jingle höre. Ich höre es aber mit Sicherheit deutlich häufiger als du, weil ich ja im Nachgang immer die Folgen schneide, alles das anpasse, da rein tacker, ne, und mir das dann auch nochmal kontrollmäßig anhöre, während dem Schnitt einfach tausendmal höre und so. Und ich habe jetzt das auch gerade so ein bisschen missverstanden, weil wir ja auf YouTube jetzt einen neuen Intro-Blog, will ich jetzt mal sagen, haben. Einmal die erste Info zum Folgeninhalt und dann läuft ja quasi unser Intro und man sieht uns so ein bisschen blurry im Hintergrund schon vor der Kamera sitzen, wie wir uns hier freuen und das kann man natürlich auch sehr schön hinfaken. So, da kann man natürlich einfach irgendwelche anderen Aufnahmen nehmen, die quasi in der Folge zusammengelaufen sind. Das merkt natürlich keiner, weil es ja unscharf ist. Deswegen habe ich gesagt, das brauchen wir gar nicht und es geht ja hauptsächlich um die Musik. Aber jetzt habe ich es natürlich auch nochmal gehört und bin natürlich umso beschwingter jetzt hier mit dir ein Stündchen Gasgeflüster Stammtisch-Talk zu haben. Obwohl, ich muss dir das mal zeigen hier, ich habe hier einmal Kamera, meine schicke Tasse, Time to Relax. Wir sitzen ja bei der Aufnahme am virtuellen Stammtisch und der findet heute wieder bei mir im Büro statt. Und ich bin an den allgemeinen Schrank gegangen und habe so eine richtig schöne Time to Relax Teetasse, weil ich danach auch noch arbeiten muss. Jan, was trinkst du? Zum Stammtisch.
Es ist wieder
Dry January, ist ja vorbei.
Ja, ja, aber da muss man auch nochmal sagen, der Michel hier heute auch schon wieder mit krassen Aussagen direkt unterwegs. Erstmal, er schneidet den Podcast, macht er jetzt seit 30 Folgen von 160 oder so, die wir jetzt haben. Also ein paar Mal habe ich den Jingle auch gehört.
Überleg, ich habe alle, du musst überlegen, wir haben auf YouTube jede Folge, ich habe jede Folge geschnitten und mindestens auch die Hälfte nur Audio. Also aktuell mache ich es jede Woche und dementsprechend höre ich das Intro halt einfach auch sehr oft. So, an dieser Stelle, das wollte ich gerade sagen, das musst du mir jetzt aber gleich schicken. Jan hat nämlich hier gerade ein bisschen Applaus für mich so eingeblendet aus dem Off. Jetzt muss ich mir noch den Soundfile suchen, damit man das quasi dann auch in der Aufnahme hört. Aber vielen Dank für den digitalen Applaus.
Also, den Applaus gibt's. Ansonsten zum Kaffee, ich habe deine Frage schon wieder vergessen. Ich trinke Kaffee, Dry January ist vorbei. Der Michel hat aber auch dort natürlich groß angekündigt, jeden Tag, den er im Dry January, zum Beispiel an seinem Geburtstag, bricht mit dem Fasten, wird hinten dran gehängt. Am 31. Januar hagelt es direkt Bilder von ihm und seiner Freundin aus dem Ratskeller mit einem Bierchen. Ich bin jetzt aber auch unabhängig von Dry January oder was auch immer, es ist 16.30 Uhr, noch nicht beim Bierchen angekommen, sondern schön beim Kaffee. Und damit können wir ganz klaren Kopf über das Motorradleben sprechen. Wir haben dazu natürlich auch wieder einen Cliffhanger, so ein bisschen, die Zeiten sind wild, dazu aber gleich, vielleicht erstmal nochmal zur Zeit jetzt im Februar. Es ist ja einfach so unfassbar kaltes Wochenende, bevor jetzt hier diese Aufnahme erscheint, war ich nochmal in den Bergen, in einem Ferienhaus dort und bin auf dem Weg dorthin durch mindestens knietiefen Schnee gestapft. Wunderschönen Blick auf die Alpen, auf die Berge, auf die Straßen. Vorfreude groß, dort irgendwann Motorrad zu fahren, aber ist halt einfach nicht. Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich habe ja immer noch mein Jahreskennzeichen, im Januar einmal Motorrad zu fahren, hat genau keinmal geklappt. Den gleichen Vorsatz habe ich jetzt für Februar. Und wenn es einfach nur, da werden jetzt wieder die Schrauberherzen einen Herzinfarkt bekommen, eine Kurzstrecke ist, das Motorrad einfach mal ganz knallhart aus dem Winterschlaf geholt, direkt auf 10.000 Umdrehungen hochgedreht, damit der Motor schnellstmöglich warm wird, einmal zur Tank und zurück. Das wäre die Idee, aber es geht einfach nicht. Es ist eine trübe, kalte Suppe. Ganz, ganz fürchterlich. Du hast es trotzdem gewagt, dazu kommen wir gleich. Aber noch viel, viel mehr Leute haben es gewagt. Denn am letzten Wochenende, genauer gesagt, ja, das war jetzt das letzte Januar, 1. Februar Wochenende, war es wieder soweit. Im Bayerischen Wald kam es zum Elefantentreffen. Mehr als 4.000 Biker aus ganz Europa haben sich am Wochenende bei zwar größtenteils sonnigem Wetter, aber doch sehr niedrigen Temperaturen in der Nähe von Passau getroffen. Das Elefantentreffen, dir ein Begriff, kanntest du das schon?
Ja, ich kenne das tatsächlich und das ist eigentlich auch alle Jahre wieder in den Medien zu finden. Also die großen Motorradmagazine, also ich glaube Süburger Motorrad News, die berichten da regelmäßig drüber und ich glaube Till Ferges, Grüße gehen raus an den zornigen Till, der war dieses Jahr auch dort vor Ort, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Gespann. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich jetzt nicht zwei Winterveranstaltungen irgendwie durcheinander werfe. Auf jeden Fall kenne ich das schon und das gibt es aber auch schon ewig. Ne? Wie viele Jahre, hast du irgendwas gelesen? Wie lange ist das schon? Ja,
also
gibt? Das
gibt's aber bestimmt 67. Schon 50 Jahre, 67. Mal jetzt.
Also 67. Mal.
Und ich meine, da muss man ja auch mal sich bewusst machen, früher war ja alles ganz anders. Und jetzt mal und
nicht Spaß beiseite.
Besser. Ja, naja, also
gab keine Griffheizung.
Spaß beiseite, es gab keine Griffheizung, es gab nicht sowas wie Heizweste, es gab auf gar keinen Fall Sitzheizung. Und dazu war sowas wie Klimakrise noch nicht so präsent. Das heißt, du hattest hier ja wirklich regelmäßig Wintersituationen, in der der Schnee wahrscheinlich mannshoch irgendwo lag. Dazu hattest du noch Motorräder mit Vergaser, wo du rumspielen musstest, schlechten Sprit, Kackreifen. Und es gibt ja aber trotzdem Leute, die wirklich bei Wind und Wetter da anreisen. Also Props an alle, die das gemacht haben. Wenn du da draußen vielleicht sogar bei dem Event dabei warst, schick uns gerne mal eine E-Mail an info@gasgeflüster.de mit einem Bild. Würde mich dann doch interessieren, wie es vor Ort war. Was ein bisschen drastisch ist, sind tatsächlich die Nachrichten rund um dieses Geschehen. Boah, ich sollte jetzt eigentlich nicht lachen, aber
wenn ich die Nachrichten lese, das hört sich schon wieder so ein bisschen, was kommt Böses?
Eigentlich drastisch. Also allerdings kam es in der Nacht zum Samstag, also es steht da drin, friedlich verlaufen, bla bla bla, super tolle Stimmung, kam es in der Nacht zum Samstag zu zwei Unfällen auf dem Veranstaltungsgelände, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, war ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Motorrad in eine Fußgängergruppe gefahren. Ein 61-Jähriger wurde dabei verletzt. Der Fahrer ließ seine Maschine stehen und verschwand in der Menge. Also erstmal, gute Besserung an alle, die verletzt sind. Aber ich muss einfach lachen, weil ich es einfach nicht glauben kann, was mit den Menschen los ist.
Jetzt ja, und Freddy, ich verstehe diesen investigativen Fail überhaupt gar nicht, ne? Weil er verschwand in der Menge und ließ sein Motorrad stehen. Wie ist er heimgelaufen oder was hat er gemacht? Hat er es einfach gelassen, abgemeldet?
Was ist mit der Menge los? So, ich stelle mir vor, da fährt jetzt jemand rein. So steigt er offensichtlich ab. Natürlich sollte der erste Blick bei den betroffenen Personen sein irgendwie. Aber dann steht doch immer jemand dabei, der halt sagt, ey, Keule, war jetzt gerade nicht so ein geiler Move von dir. Und also wie funktioniert das? Sagt er dann, ja, nee, ich hol Hilfe. Tschüss, bin dann mal weg. Ich nehme den Motorradschlüssel noch mit, Lenkradschloss kurz reingemacht, so, tschö. Also da würden mich die Hintergründe doch ganz interessieren. Und es geht aber noch weiter. Knapp zwei Stunden vor wurde ein 30-Jähriger verletzt, als er sich mit seinem Motorrad überschlug. Auch da, okay, wie hat er das gemacht? Wild, Überschlag,
Wheelie, für mich erstmal, Junge nach hinten.
Ah ja, okay, das könnte sein. Ich dachte jetzt erstmal so nach vorne und das bei den kalten Temperaturen so ein Stoppy hinzulegen, muss man auch erstmal können, aber die Nachricht finde ich geil. Auf einen Vater, der seinen 12-jährigen Sohn eine Probefahrt mit dem Motorrad machen ließ, kommt nun eine Anzeige zu, so die Polizei.
Ah, also, das ist so, dieses 5 Grad lassen wäre da wieder so mein Empfinden. Ich meine, okay, man weiß natürlich jetzt nicht, in welchem Rahmen das passiert ist und so. Dann am besten noch alle alkoholisiert. Ah, aber ja, das.
Also aber auch so dreifach dumm. Ne? Also erstmal Veranstaltung, wo viele Leute sind, wo auch potenziell Polizei ist. Wie es ja immer so ist. Nürnbergring anlassen ist ja jetzt auch bald wieder. Da musst du ja gar nicht Einstein sein, um zu wissen, dass du rund um dieses Gelände, am besten schon so 100 Kilometer Radius, auf jeden Fall sehr ordentlich Motorrad fährst und auf gar keinen Fall irgendwelche Spirenzken machst mit DB-ITA rausnehmen. Das ist einfach nur, wenn du es machst, also dann kriegst du von mir ein offizielles Zeugnis als mit dümmster Mensch der Welt so. Und das trifft ja dort auch zu. Dann, zweiter Punkt, nochmal, es war einfach saukalt, viele Leute, viel Trubel, also grundsätzlich schon schlechtes Szenario, um zum Sohnemann zu sagen, hier, mach mal. Und jetzt aber, dann wirst du von der Polizei noch erwischt, würde mich mal interessieren, was der Vater dann seiner Mutter, der Mutter da zu Hause erzählt. Ja, also unser Sohn, ne, 12 Jahre, ich habe ihn einfach mal fahren lassen. Ja, jetzt wurde ich halt angezeigt, blöd gelaufen. Also es gibt Menschen. Aber das, ich meine, ist ja auch schön. Das ist eine schöne Anekdote. Finde ich toll, dass wir uns darüber dann entsprechend freuen konnten.
Ja, also vor allem Jan freut sich. Ich wundere mich einfach nur so ein bisschen. Ich frage mich halt einfach auch, okay, keine Ahnung, also Elefantentreffen, ne? Das ist jetzt ja gefühlt für mich nicht anlassen. Wenn ich an Elefantentreffen denke, dann stelle ich mir halt auch normalerweise entsprechende Persönlichkeiten dazu vor, ne? Also eher so die hartgesottene Fraktion, egal in welche Richtung. Und da frage ich mir halt auch, okay, wie viel Polizei muss da überhaupt sein? So, ne? Regelt sich das nicht? Also, ne, ist das nicht so ein, ich stelle mir das vor wie so ein Mittelalterfest mit Motorradbeteiligung, so, ne, wo sich quasi alles, das regelt die Community, so, ne, das passiert alles intern, what happens at the Elefantentreffen stays at the Elefantentreffen, hast du nicht gesehen, so, ne, und ich frage mich, ja, warum fährt da die Polizei überhaupt, wie viele Leute waren da, was, 4000 habe ich das
gesehen? 4000 irgendwie um den Dreh.
Ah, ja, okay. Na gut, ist ja doch irgendwie so ein kleines Dorf. Ah ja, aber irgendwie,
weiß ich nicht. Ja, komm, jetzt tu mal nicht so, als wären das hier jetzt irgendwie die Motorradszene so eine Hippie-Bewegung, wo alle einfach Love and Peace hätten, sondern es ist irgendwie schon
klar, dass du... Elefantentreffen stelle ich mir das zumindest, also ich stelle mir das
halt einfach so vor. Aber da musst du schon als Polizei ja präsent sein, weil, ganz ehrlich, irgendeinen gibt's dann doch irgendwie, der dann das erste Mal Flammen aus dem Auspuff schießt, dann kommt irgendwie die zweite Person hinterher, dann wird irgendwie ein Wheelie gepoppt, dann wird irgendwie ein Burnout gemacht und so weiter. Ja, aber
diese Mopeds, die sowas hauptsächlich machen, haben doch alle Saisonkennzeichen, die können doch da gar nicht sein, oder?
Ja, aber dann gibt's ja diese Hardcore-Petrol-Heads, die das ganze Jahr fahren und auch den ganzen Jahr für solche Scherze aufgelegt sind.
Wie dem auch sei, also wenn ihr quasi die Hardcore-Petrolhead-Fraktion seid und beim Elefantentreffen wart und euer Motorrad, Hinterrad eingegraben habt und Burnout des Todes und alles, was man halt so im Idealfall lieber nicht mit der Maschine macht, getan habt, meldet euch auch. Es wird mich gerne interessieren und Beweisfotos sind natürlich unbedingt erwünscht an der Stelle. Und wenn ihr dort wart und sagt, nee, das ist halt eher so ein Mittelaltermarkt, ne, und wir trinken alle Met und essen, keine Ahnung, Spanferkel und haben uns alle lieb, dann wird mich eure Meinung dazu auch interessieren. Also lasst uns das wissen. Und wir hatten aber ja nicht nur Passiv-Motorrad-Abenteuer und das unter kalten Bedingungen, sondern ich bin schon ganz heiß wie Frittenfett, obwohl es einfach so kalt war. Wahrscheinlich trinke ich deswegen auch noch Tee.
Ja, aber bevor du zu deiner Story kommst, haben wir noch kurz zwei andere Themen abzuhaken.
Ja, ich habe auch noch ein anderes Thema. So, ne? Und wenn wir jetzt noch über andere Themen reden, dann dauert es ja alles quasi noch länger. So, ne? Und wir müssen wieder eine Doppelfolge machen. Deswegen habe ich gedacht, ich springe jetzt mal oder wir machen mal den Sprung zum nächsten Thema. Aber du hast ja auch noch was auf der Agenda. Schieß los.
Erstmal, Werbung für unsere Ausfahrt werden wir in dieser Folge nicht mehr machen. Es gab einen Hinweis dazu und innerhalb von einer Woche waren, glaube ich, schon 30, 40 Plätze weg. Das heißt, wenn du jetzt wirklich Bock drauf hast, musst du in den sauren Apfel beißen und dir eine der letzten Folgen anhören. Da gibt's weitere Informationen dazu. Zweiter Punkt ist aber grundsätzlich Feedback. In den zwei letzten Folgen hatten wir ein sehr langes Gespräch mit Walle und Tour. Da sind wirklich relativ viel E-Mails und auch User-Kommentare eingeprasselt. So rückblickend, wie fandest du es, Michel?
Ich habe mir wie immer die Sache im Nachgang nochmal angehört und ein Feedback, ich habe jetzt tatsächlich den Namen vergessen, von wem das gekommen ist, das kam über Instagram, war vor allen Dingen zur zweiten Folge, jo, Anfang war gut, hinten raus die zweite Hälfte irgendwie viel zu viel Gelaber und ja, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Wir sind ja so ein bisschen abgeglitten in diese Strategie. Was ist richtig? Was ist falsch? Wie verhält sich BMW Motorrad? Haben die den richtigen Ansatz? Bringen sie die richtigen Modelle? Verstehen die alles richtig gut? Ja, da haben wir ja doch relativ ausführlich thematisiert. War so, ich sag mal, ganz unterhaltsam. Die erste Folge und der erste Teil der zweiten Folge, wo es dann eher so um dieses, um die Person Walle in Anführungsstrichen ging, fand ich für mich aus meiner Perspektive doch die spannendere und interessantere. Und ich muss sagen, es war ja für uns auch ausnahmsweise mal relativ arbeitsarm. Ne? Er hat ja quasi einen Großteil des Kommunikationsanteils übernommen. Und wir konnten uns ja eigentlich auch mal entspannt zurücklehnen und so ein bisschen lauschen, was denn da so in den letzten Jahren bei ihm als Motorrad, Weltenbummler und Influencer passiert ist. Wie ist deine Einordnung?
Du, ich kann mich dem, glaube ich, anschließen. Für mich, sage ich mal so, immer spannend, einfach mit unterschiedlichen Personen zu reden. Auf jeden Fall aber noch spannender einfach dieses Feedback. Tatsächlich einfach eine sehr polarisierende Person. Ich glaube, so kann man es grundsätzlich zusammenfassen. Wir haben einige Leute gehört und auch gelesen sozusagen, die sich gemeldet haben und sich dann auch quasi auf die Frage gemeldet haben, wer schaut eigentlich solche Videos? Da sei jetzt mal Selim aus der Schweiz oder Peter gemeldet, die uns da auch geschrieben haben und gesagt haben, hey, die sind einfach auch sehr beeindruckt von diesen cineastischen Bildern und überhaupt von dem Typ. Es gibt andere Leute, die sagen, hey, genau das, was du angesprochen hast, dieses sehr rhetorisch Fitte und viel Reden, hat sie offensichtlich genervt. Aber das ist ja das Schöne an der Motorradwelt, dass es da auch mal polarisierende Personen gibt, unterschiedliche Personentypen. Und wir können uns, glaube ich, immer nur auf die Fahne schreiben, einfach möglichst viele davon hier einzuladen, an den Stammtisch zu bringen. Weil die Geschichten dahinter sind, glaube ich, in jedem Fall spannend. Und ob man jetzt Waller on Tour mag oder nicht, er ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die viel in der Motorradszene Anklang findet oder zumindest für, wie soll man sagen, Content sorgt. Um es in neudeutschen Sprech dann zu bringen. War also auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt möchten wir aber richtig losstarten oder vielleicht auch nochmal zwischendurch das zum Anlass nehmen. Wenn ihr Feedback habt, grundsätzlich zu den Folgen, schickt uns gerne. Seid gewiss, es wird alles gelesen, nicht alles beantwortet. Aber jetzt, Michael, zu deinen Themen. Jetzt soll es wirklich ins Eingemachte, ans Motorradfahren gehen. Schieß los.
Ja, also Motorradfahren noch nicht in aktiver Form, sondern ich habe ja auch noch ein paar Sachen mitgebracht, die jetzt mir in den letzten Wochen so begegnet sind. Und da ist eine super spannende Geschichte mir auf LinkedIn begegnet. Eigentlich eine Plattform, die jetzt weniger so mit diesem Motorradthema in Verbindung steht, ne, weil es ja doch eher so als Business-Netzwerk genutzt wird, ne, und so dieses Hobby-Thema relativ selten dort zu finden ist. Ich habe aber einen Beitrag gefunden vom Head of Global Marketing Husqvarna und GasGas. War jetzt vor einer Woche, der gute Mann heißt Andreas Klavas, und der hat tatsächlich geschrieben, dass auch große Unternehmen, und jeder von uns kennt das, über WhatsApp, über SMS und über Anrufe, vor Scam-Versuchen nicht verschont sind. Und zwar hat er nämlich beschrieben, und versucht damit so seine Marketingkollegen zu sensibilisieren, dass er wohl von einem Formel-1-Team eine E-Mail bekommen hat, dass sie eine Marketingaktion planen oder ein Event, ne, und dafür gerne Motorräder hätten. Und haben das wohl auch relativ gut gemacht, so mit offiziellen Namen und offiziell gebauten E-Mail-Adressen, so dass es auf dem ersten Moment irgendwie nicht durchschaubar war, so, ne, und hat den guten Mann gebeten, zu diesem Event Motorräder nach Spanien zu schicken. Und dann haben die so ein bisschen hin und her geschrieben und die haben sich aber tatsächlich dann geweigert, die Motorräder bei einem Vertragspartner von Husqvarna oder GasGas in der Nähe von Alicante abzuholen, sondern die wollten unbedingt, dass es quasi an diesen vereinbarten Ort sozusagen geschickt wird, ne? Und da hat er gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen eigenartig. Und dann ist ihm tatsächlich aufgefallen, Moment mal, in dieser E-Mail werden wohl auch unterschiedliche Schriftarten verwendet. Und da ist, über die Schiene ist ihm dann halt gekommen, hey, Moment mal, ich gucke mir die Sache mal genauer an, und es hat sich dann eben so als Scam-Versuch herausgestellt. Da wollten die tatsächlich einfach direkt vom Hersteller und der Marketingabteilung die Mopeds abgreifen und dann entsprechend halt auch zocken und entwenden. Also fand ich eine super wilde Geschichte. Und
also, was ich mich da immer frage, es ist ja schon, ja, es braucht ja so ein bisschen, wie sagt man, Chuzpe, so eine Aktion zu starten. Und auf den Gedanken zu kommen, frage ich mich auch immer, wie kommst du jetzt drauf? Ist es einfach automatisiert generiert, dass die einfach, keine Ahnung, irgendwie sowas raushauen? Oder hocken da tatsächlich irgendwelche Dudes, in den meisten Fällen sind es irgendwelche Dudes, zusammen bei einem Bierchen und sagen, ey, wäre doch geil, Husqvarna-Motorräder zu zocken. Lass mal machen. Egal aber, wie diese Idee zustande kommt, wie kann man daran scheitern, eine einheitliche Schriftart zu machen? Wie kann man da so unprofessionell sein? Also es ist ja wirklich einfach nur plump und dumm, trotzdem spannend, das zu teilen. Aber du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, also, dass die Scam-Geschichte, ne, dass ja in Anführungsstrichen jeden ständig passiert und mir ist dann in dem Zusammenhang eingefallen, dass mir gestern was Ähnliches passiert ist und zwar nicht aus Spanien, sondern aus Portugal. Und zwar habe ich einen Anruf bekommen mit einer portugiesischen Nummer und es ist im Moment jetzt ja gerade wieder Präsentationssaison und ich habe gedacht, keine Ahnung, vielleicht ist ja da irgendwie von dem Orga-Team schon irgendwas und geh ran. Und dann kommt halt irgendwie so eine AI-Bot-Stimme und sagt zu mir, I want to talk about business to you, please add me on Instagram, on WhatsApp. Und war das Gespräch zu Ende. Und ich dachte, hä? Also, da habe ich mich dann halt auch gefragt, das, was du jetzt gerade beschreibst, so mit diesem, hey, wenn ich doch die Leute versuchen zu verarschen, ne, dann mache ich doch richtig so, ne? Dann nutze ich doch nicht unterschiedliche Schriftarten so, ne? Dann, vor allem, wenn ich auf dieses Niveau in Anführungsstrichen gehe, wie du es jetzt beschrieben oder wie ich es beschrieben habe, ne, mit der Head of Global Marketing, da versuche ich das doch irgendwie so professionell wie möglich zu machen. Und jetzt komme ich zurück zu diesem Anruf, der mich da erreicht hat. Ich denke dann, hä? Was soll das? Wer reagiert denn auf sowas? Ne? Also kein Name, kein Nix, irgendwas. Ich möchte mit dir über Business reden, add mich auf WhatsApp. Ja, natürlich, mache ich sofort, wenn mich irgendeine ausländische Nummer anruft. Jeden, immer, ständig, überall, wollte ich alle meinen Kontakt haben. Völlig wild und betrifft ja auch quasi diese SMS-Spam-Geschichten so. Kam heute eine. Ihr Paket ist bei DHL im Lager eingelagert und die Zollgebühren wurden noch nicht bezahlt. Bitte überweisen Sie uns das und das Geld. Ja, klar, die Gebühren sind natürlich nicht bezahlt und ich überweise euch das aber natürlich sofort, weil Gebühren müssen bezahlt werden, so, ne?
Klar. Naja. Also so, aber ich meine die richtige Zielgruppe, also Business willst du ja wahrscheinlich machen und ein DHL-Paket kriegst du auch regelmäßig. Unser Podcast ist offensichtlich noch nicht richtig positioniert oder vielleicht auch doch, weil die Spams, die wir jeden Tag bekommen, beziehen sich entweder auf Büromöbel, dass wir irgendwie mal gerade sitzen sollen, weil wir beide wahrscheinlich so bucklige Leute sind oder halt klassisch einfach die Potenzpillen, die uns endlich mal angedreht werden sollten. Bisher habe ich aber die ganzen Angebote, die gewisse Körperteile um 20 Zentimeter enlargen, noch nicht angenommen. Kommen wir also zum Wesentlichen zurück. Zum Motorradfahren, wilde Zeiten. Und da ist so ein bisschen grau am Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich bin über eine andere News gestolpert. Continental kommt ganz schön ins Kriseln. Der Automobilzulieferer, der aber auch Motorradreifen macht, oder? Das gehört schon alles zusammen. Also Conti, der Automobilzulieferer,
ja.
Wahrscheinlich unterschiedliche Sparten. Bisher ist also nur die Automobilzulieferindustrie oder der Bereich, sagen wir mal, benannt. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie einen Einfluss hat auf Motorradreifen. Grundsätzlich einfach gerade die Mobilitätsindustrie ziemlich am Arsch. Aber die News von Conti aus Korbach, das ist, glaube ich, das Reifenwerk, die sitzen aber selbst, glaube ich, in Hannover, kam für mich dann doch etwas überraschend. Für dich nicht oder auch?
Doch, habe ich tatsächlich das allererste Mal gehört. Und was man aber an der Stelle noch dazu sagen muss, ein Bereich, den wir jetzt in dem Rahmen noch gar nicht angesprochen haben. Conti, du hast es angesprochen, Automobilzulieferer, ist aber eher, ich würde eher so sagen, Automotive im weiteren Sinne, denn Continental baut zum Beispiel auch ABS-Systeme für Motorräder. Also da spielt das mit Sicherheit auch nochmal eine Rolle und betrifft quasi noch mehr als jetzt das Thema Reifen. Und wie soll ich sagen, spannende Zeiten. Ich will, bin da aber in diesem, ich sag mal, Großkonzern-Business-Thema nicht so wirklich drin. Schließt sich auch wieder so ein bisschen zu der Kreis, ne, zum Thema Strategie, Aufstellung in den letzten Jahren, wie wir es beim Thema BMW Motorrad angesprochen haben. Das bin ich aber tatsächlich einfach zu weit weg, um mir dazu ein Urteil irgendwie adäquat zu erlauben. Aber hast du, andere Frage in diese Richtung, hast du irgendein Conti-Produkt, mal abgesehen von diesem ABS, bei dem ich vermutlich nicht weiß, ob du das weißt, hast du schon mal ein Conti-Produkt im Motorradrahmen genutzt oder überhaupt irgendwie?
Nee, also außer die Reifen nicht.
Bewusst so?
Und das war der Reifen, Standardbereifung der Suzuki, den wir letztes Jahr bei der Ausfahrt dabei hatten und der war einfach kacke. Aber ich glaube, schlechte Reifen gibt es bei jedem Reifen.
Nee. Da muss ich ja Continental in Schutz nehmen. Die Suzukis haben normalerweise Dunlop als Erstbereifung. Also nicht, dass wir hier
verwechselt.
Nicht, dass wir hier was falsch erzählen, so, ne?
Das ist, ja, das, nice.
Obacht,
richtig
Obacht.
Dumm von mir. Stimmt, guck, aber dann habe ich nicht mal das gemacht. Aber auf jeden Fall bleibt dort mal mit Spannung abzuwarten, was das bedeutet. Vielleicht ein Service-Hinweis an der Stelle, was die Reifen angeht, weil du hast es rund um das Rennstrecken-Event, das wir machen im Mai, auch dort an die Teilnehmenden schon kommuniziert. Wenn ihr Reifen kaufen wollt, dann wartet auf jeden Fall noch bis Richtung März, April, Mai, sowas um den Dreh, weil dort sind meistens die Frühjahrsaktionen aller Hersteller, also eigentlich jeder Hersteller, jeder namhafte, nimmt daran teil in irgendeiner Form. Es gibt Cashback-Aktionen, du bekommst irgendwie einen Rucksack kostenlos oder was weiß ich, die lassen sich da immer was einfallen. Also jetzt im Februar lieber nicht kaufen.
Ja, die meisten überlegen jetzt vielleicht dran rum, aber haben ja eh noch keine Notwendigkeit, ne? A, weil das Wetter vielleicht nicht so optimal ist und B, die Saisonkennzeichenfahrer ja auch davon eventuell betroffen sind und sich das Ding jetzt nicht aufs Lager legen müssen. So, also da droht keine Not. Es lohnt sich auf jeden Fall zu warten, könnte wirklich richtig, richtig Asche sparen. Und wir waren ja selber beide mal in einer Motorrad-Marketing-Abteilung und die Sachen, die da teilweise mit platziert werden, egal von welchem Hersteller, die sind ja teilweise doch relativ hochwertig, sodass man, wenn man es gut macht, da so ein Discount von 20% nicht unrealistisch sind, ne? Wenn man dieses Goodie so mit einrechnet. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt würde ich aber sagen.
Moment, so hochwertig wie unsere Gasgeflüster-T-Shirts, von denen haben wir noch einige auf Lager. Wir planen mit potenziell mal was Neues. Muss man mal schauen, ob
das Winterthema.
Wenn ihr aber ein T-Shirt haben wollt, schreibt uns. Und jetzt aber die Überleitung. Gesellschaftlich ist es natürlich gerade wilde Zeiten. Was weiter in der Ukraine und Co. abgeht, ist nicht besonders schön. Die Bundeswehr rückte damit immer mehr ins Zentrum. Und das ist aber die perfekte Überleitung. Und es ist ein rein pazifistischer Podcast. Obwohl der Michel gestern auch ganz frisch aufgerüstet hast. Du warst nämlich bei der Bundeswehr. Und ich glaube, du warst sogar tatsächlich mal. Hast du Wehrdienst gemacht? Ich bin ja Zivildienstleistender gewesen, also Kriegsdienstverweigerer.
Ja, tatsächlich war das für mich so eine Reise zurück. Ich war vor 25 Jahren war ich bei der Bundeswehr. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert ist es her. Und hatte damals logischerweise auch überlegt, okay, was mache ich, Zivildienst oder Bundeswehr? Und dachte mir dann aber, da mal mitzureden ist vielleicht nicht so verkehrt. Sozial kann ich mich immer noch engagieren. Habe ich danach nie wieder gemacht, im Gegensatz zu Jan, der ja quasi hier sehr vorbildlich ist und im Moment gerade auch seine THW-Weiterbildung, Ausbildung macht. Auf jeden Fall bin ich dann zur Bundeswehr und hatte da irgendwie Bock, natürlich auch irgendwas mit Fahrzeugen zu machen, ne? Und hatte mich da erst bei den Panzerjockels beworben, wenn man da ordnungsweise Interesse angemeldet, wenn man da beim Kreiswehrersatzamt damals gewesen ist, konnte man ja, gab's da irgendwie so ein, wie so eine Pinnwand, sag ich jetzt mal, da war ein Bildchen von den verschiedenen Waffengattungen und Gruppen, Truppenkategorien abgebildet, ne? Und du konntest dann quasi sagen, okay, das, die da mit der Knarre in der Hand sehen gut aus oder die da auf dem Panzer sitzen, so, das in diese Richtung möchte ich machen. Und Panzerfahren fand ich irgendwie spannend, ne? Keine Ahnung, so mit 70 Tonnen und 1.500 PS durch die Heide ballern, klang irgendwie interessant. Und da gab's dann aber keinen Platz mehr. Und die zweite Option war quasi Infanterie. Also quasi Fußvolk. Und die haben aber auch quasi Schützenpanzer und MTW. Das war Mannschaftstransportwagen oder Mörserträgerwagen, so ein Mini-Panzer. Und da ich dachte, ich nehme das und bin dann auch tatsächlich dort genommen worden und beziehungsweise eingegliedert worden und habe dann auch einen Panzerführerschein gemacht. Und jetzt schließt sich quasi 25 Jahre später der Kreis. Ich war nämlich gestern in Kummersbrück in der Schweppermann-Kaserne. Und nicht, weil ich die Bundeswehr so sehr vermisst habe und dort meine Sehnsucht irgendwie stillen wollte. Nein, es gab nämlich eine offizielle Pressepräsentation von der Bundeswehr und ich war dort auch nicht dort zum Panzerfahren oder LKW, sondern auf einer Motorradpräsentation. Denn in diesem Jahr löst Yamaha die bisher regulär eingesetzte BMW F850 GS ab, und zwar in der Kategorie Grad Mittel GF. Jetzt ist die Frage, was ist Grad Mittel GF? Jan guckt nur ganz perplex. Genau, Grad steht für Kraftrad natürlich, ne? Die Bundeswehr liebt ja Abkürzungen. Mittel steht für mittelschwer und GL steht für geländefähig. So. Aha. Und es geht da quasi um geländefähige Motorräder und präsentiert wurde da die Yamaha XTZ700. Der Normalo kennt sie eher als Tenere 700. Auch da hat die Bundeswehr so ein eigenes Ding. Und dieses Moped wird jetzt ab...
Moment, aber XTZ. Ist das die offizielle Bezeichnung von, die Modellbezeichnung von Yamaha?
Ja, genau. Also früher hießen die Tenere-Modelle hießen XTZ 660, XTZ irgendwas. Aber wenn du auf die Yamaha-Homepage gehst, wird dieses Kürzel nicht mehr verwendet. Also es heißt nur noch Tenere 700. Mhm. So. Und die Bundeswehr nutzt aber in der Kommunikation hauptsächlich dieses XTZ-Thema. Und das war wirklich ein Riesending. Also A, natürlich da in der Kaserne angekommen und die haben dann so ein, es gibt ja diese, klassischen Fahrzeughallen, da wurden dann diese Motorräder aufgestellt, ne, so kreisrund und alle in Olivgrün, ne? Und da war tatsächlich auch das Fernsehen dabei, ne? Es war relativ wenig Motorradfahrende Journalie vor Ort, würde ich mal sagen, aber ja, dafür.
Aber dann erklär mal kurz, wie kam es denn dazu, weil ich habe das erste Mal gehört, dass es sozusagen ein Presseevent von der Bundeswehr gibt und dann auch noch so ein exklusiver Kreis von Bayerischer Rundfunk, Sat.1 und Asphaltsüchtig.
Ja,
der
genau.
Heilige Dreiklang der...
Der heilige Dreiklang der Medien, ja natürlich.
Ja, der Qualitätsmedien.
Wie kam es dazu? Also es waren tatsächlich noch andere Journalisten dabei, die irgendeine Form von Zweirad-Motorradbezug hatten. Ich denke, grundsätzlich möchte die Bundeswehr aber natürlich da das kommunikativ eher so an die große Glocke hängen, will ich mal sagen. Und es ging ja auch eher so drum, diese Neuerung bei der Bundeswehr zu präsentieren, ne? Also dieses Motorradthema an sich, das wissen wir ja auch, ne? Also in den Medien ja jetzt nicht so mega präsent, außer du hast halt irgendwelche Typen, die mit dem Motorrad beim Elefantentreffen in die Menschenmenge rasen und da mal 61-Jährige verletzen. Dann kriegst du das natürlich mit, ne? Aber ansonsten ist ja quasi das Elefantentreffen außer im Lokalanzeiger vermutlich nicht so viele Meldungen wert. Und ähnlich ist es natürlich auch bei diesem Zweiradthema im Allgemeinen. Bundeswehr aber natürlich, gesellschaftliches Interesse natürlich eine große Geschichte. Und für die ist tatsächlich so eine Produktinnovation oder Einführung auch ein großes Ding. Sehr spannend war, muss ich ganz kurzer Sidefact oder Randnotiz, die ich das mitbekommen habe, sehr spannend war zu erfahren, dass letztes Jahr in der Bundeswehr 6.000 neue LKWs angeschafft wurden. So, ne? Also das ist ein Riesending, vor allem wenn man sich halt überlegt, was da bezahlt wird, ne? Und jetzt muss ich an der anderen Stelle aber dazu sagen, ich habe davon aber jetzt nicht wirklich was mitbekommen. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich irgendwo eine Meldung gesehen habe, dass da jetzt irgendwie 30, 40 Tonnen übergeben wurden. Ne? Anders war das jetzt natürlich bei diesem Motorradthema. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sat.1 das überregional gemacht hat. Es war Sat.1 Bayern war da vor Ort, ob das nur eine Lokalmeldung war. Kann sein. Auf jeden Fall war eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk, BR, vor Ort und eben Sat.1 als Fernsehteam und dann eben auch ein paar Jungs wie wir. Und was aber sehr besonders ist, ne, ich meine, Bundeswehr ist ja, hat man ja nicht so wirklich Bezug dazu und in den letzten 15 Jahren eigentlich noch weniger, ich glaube, es sind seit 15 Jahren, weil es ja keine Wehrpflicht mehr gibt, ne? Also du hast halt entweder Berufs- oder Zeitsoldaten oder gar keinen Bezug dazu. Früher war es halt so, keine Ahnung, die Kids sind halt zur Schule gegangen und dann war halt die Wahl, wie bei dir und bei mir, Wahl Zivildienst oder Bundeswehr. Und da hat halt jeder oder jedes Umfeld immer mal wieder so einen gewissen Einblick darin bekommen, weil halt irgendjemand aus dem Umfeld halt gerade Wehrdienstleistender war, so, ne? Oder Wehrdienstleistende, gab es dann bisher auch schon so, ne? Und das ist jetzt aber heute nicht mehr, ne? Und du kommst dann dahin und dann bist du auf einmal in dieser besonderen Bundeswehrwelt mit dieser besonderen Art und Weise zu sprechen und ja, diesem hierarchischen Gefüge. Meinst du? Und das war so dieses große Ding, ne? Weil ich komme dahin, habe halt mich an dieses von vor 25 Jahren erinnert und das war aber, ich weiß jetzt nicht, ob das an diesem Kraftfahrt-Ausbildungszentrum liegt, was ja quasi wie eine Fahrschule ist, ne? Und daran lag, dass halt viel aus dieser Kommunikationsabteilung, die es ja bei der Bundeswehr auch gibt, dort vor Ort waren. Auf jeden Fall war das eine sehr familiäre Angelegenheit, ne? Also du warst grundsätzlich erstmal mit allen per Du. Also die war der Thomas, der Olli und die Susanne, die da vor Ort gewesen sind. Und es war alles sehr zugänglich und nahbar so, ne? Und die haben dann dementsprechend auch relativ schnell das Gespräch mit dir gesucht und verschiedene Dinge zum Motorrad erzählt. Und jetzt kommen wir wieder zum Pudelskern, will ich mal sagen. Denn die haben ja quasi die Tenere 700 übernommen, die jetzt ja wirklich kein besonderes neues Motorrad ist, hat sich ja erprobt, gibt es ja schon ein paar Jahre. Und jetzt mal die Frage an dich: Was meinst du denn, wo diese Motorräder eingesetzt werden und inwiefern sich so eine Bundeswehr-Tenere von einer normalen Straßentenere unterscheidet?
Also Einsatz, glaube ich, da muss man jetzt kein krasser Fuchs sein, um das zu verstehen. Geht wahrscheinlich um schnelle Transportwege, wie es früher halt der Reiter war im Heer, der mit dem schnellen Pferd von A nach B gefahren ist, um irgendwie Botschaften zu übermitteln. Gerade wenn halt irgendwie alle anderen Kommunikationskanäle ausfallen, ist es zumindest auch auf jeden Fall abhörsicher. vielleicht auch einfach, um schnelle einzelne Bewegungen im Gelände zu machen, also dort, wo du mit dem Auto halt einfach nicht so lang kommst. Aber die Besonderheiten, das ist für mich tatsächlich eine Frage, ob es so James Bond-mäßig einen Knopf gibt, der das ganze Ding unsichtbar macht oder einen Schleudersitz oder einen Raketenwerfer neben dem Auspuff noch hat, der nach hinten rausschießt. Da bin ich tatsächlich mal ganz gespannt zu hören.
Also tatsächlich ist das Aufgabengebiet, da fange ich jetzt mal an, deutlich umfangreicher als das, was du jetzt beschrieben hast. Ne? Du hast es jetzt quasi auf diese Ursprungsfunktion heruntergebrochen. Gab ja früher diese Gradmelder, die gibt es natürlich immer noch, die halt quasi genau diesen Zweck erfüllen, so wie du ihn gerade beschrieben hast. Aber die Motorräder werden auch in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, zum Beispiel auch einfach nur für polizeilichen Dienst. Ne? Also Feldjäger, die quasi Verkehrsdienst machen, Verkehr regeln, wenn irgendwelche Kolonnen etc. fahren, die Fahrzeuge kontrollieren. Dann werden sie unter anderem auch eingesetzt bei, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, stimmt, aber natürlich auch bei, ich sag mal, diesen klassischen Zeremonien, ne? Wenn jetzt irgendwelche Würdenträger durch die Gegend gekarrt werden, so wie man das eben so als Polizeieskorte kennt.
Ich wollte gerade meinen, aber das macht doch immer die Polizei. Was hat denn die Bundeswehr damit jetzt zu tun? Ich dachte, wäre innerdeutsche so mal schön abgemeldet, dann wäre das alles Polizeiaufgabe.
Ja, aber es gibt ja auch quasi Würdenträger bei der Bundeswehr oder Veranstaltungen bei der Bundeswehr, wo es entsprechende Auftritte gibt und dann wird das natürlich in dem Rahmen auch genutzt. Dann, was mir auch nicht bewusst war, aber in diese Richtung auch mitgeht, ist quasi Sanitätsdienst. Ne, dass die Leute halt mobil und schnell auch zu Verwundeten kommen können. Ne, das gibt es natürlich im Kriegsfall, aber auch in der im Friedensfall. Da passiert, ne, ich habe es ja angedeutet, ist ja eine normale Fahrschule in Anführungsstrichen. Und es wird alles völlig normal in diesem Rahmen gearbeitet und da passieren natürlich auch Zwischenfälle und dementsprechend gibt es natürlich auch einen Sanitätsdienst von der Bundeswehr. Also das ist ein Fall und du hast diesen James-Bond-Knopf angesprochen mit diesem Unsichtbar-Machen und das ist tatsächlich auch, fand ich mega überraschend, die einzige wirkliche Besonderheit bei der Teneré im Vergleich zu einem normalen Straßenmotorrad.
Also dieses kann unsichtbar werden.
Ja, im übertriebenen Sinne. Also es gibt quasi den Blackout-Schalter, den du tatsächlich brauchst, wenn du jetzt irgendwo im Einsatz unterwegs bist und die komplette Beleuchtungsanlage ausschalten musst. Ne? Also sofern so viel zum Thema unsichtbar werden. Das Motorrad wird natürlich nicht unsichtbar, es ist kein Stealth-Modus oder so, sondern es geht halt quasi nur die komplette Beleuchtung 100% deaktivieren zu können, ne? Dass kein Bremslicht geht, ne? Dass halt quasi das normale Ablicht und Fernlicht ausgeschaltet ist, das Blinkeraussicht etc. aus sind, damit du halt quasi nicht gesehen wirst. Einzige, was noch funktioniert, ist Display, damit du halt weißt, wie schnell du fährst und halt nicht gegen den Baum oder so. Und was ich auch sehr spannend...
Ja, Moment, aber auch die restliche Elektronik funktioniert weiter. Also alles, was mit Motorsteuerung zu tun hat. Sowieso, dumme Frage eigentlich.
Ja, ja,
also das... ABS und Co., ja,
ja. Genau. Und das ist aber tatsächlich auch bei der Teneré so eine Besonderheit. Die hat ja eigentlich keine elektronischen Helferlein. Ne? Du hast zwar ein ABS, ne? Du hast so ein Enduro-ABS auch, ne? Aber ansonsten ist da jetzt keine Technik drumherum, keine ausgeprägte Elektronik drumherum, was mit Sicherheit auch ein Entscheidungsmerkmal gewesen sein kann. Ich habe das zwar explizit angesprochen, vor allen Dingen bei dem Yamaha-Mitarbeiter, der dabei gewesen ist, der konnte das aber tatsächlich oder ist da nicht näher in Anführungsstrichen drauf eingegangen, ob das jetzt die Entscheidung war, sich für die Yamaha zu entscheiden, weil das passiert ja quasi über eine Ausschreibung, ne? Also die Bundeswehr schreibt dann quasi.
Wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich jetzt eigentlich davon ausgegangen wäre, so, weißt du, es ist ja ein japanisches Unternehmen da hinten dran. Ich dachte, dass solche, als absoluter Laie, ich habe gar keinen Plan von Bundeswehr und wie die Beschaffung da läuft, das ist ja mal das Beschaffungssystem. Aber ich bin ja fast verwundert. Die Kaserne ist ja hier in Bayern. Und wenn du dir die bayerische Polizei hier anschaust, das ist ja ganz klar, dass hier ausschließlich BMW gefahren wird, fast ausschließlich, wahrscheinlich gibt es auch wieder Ausnahmen, werde ich gleich wieder gesteinigt dafür. Und ich meine, BMW hat ja wettbewerbsfähige Motorräder gerade in dem Segment. Wie kam es dazu, dass Yamaha den Preis abgeräumt hat?
Preis ist vielleicht da ein nicht unerheblicher Punkt, weil der Preis natürlich bei so einer Ausschreibung ein entscheidender ist. Ne? Das geht ja quasi um die Ausgabe von Steuergeldern. Ne? Da muss natürlich sinnvoll in Anführungsstrichen gehandhabt werden. Und es geht aber tatsächlich auch um technische Sonderheiten und Spezifikationen, ne? Also das Motorrad muss halt bestimmten Anforderungen genügen können. Also es muss vielseitig sein, wie jetzt eben beschrieben, ne? Die Feldjäger, die halt hauptsächlich damit auf asphaltierten oder befestigten Straßen unterwegs sind, und der typische Gradmelder, der halt damit halt einfach auch durch die Botanik ballert, ne? Und quasi hart Offroad fahren können muss. Und dann muss es vielfältig sein und vielseitig sein, weil natürlich auch die entsprechende Personaldecke vielseitig und vielfältig ist, ne? Also du hast große, kleine, schwere, leichte Personen, du hast Männer und Frauen, alle müssen damit umgehen können. Und es muss natürlich eine gewisse Robustheit in Anführungsstrichen auch mitbringen. Und da stand auch in dieser Bundeswehr-Pressemitteilung dazu auch explizit mit drin, dass vor allen Dingen dieser Rallye-Sport-Hintergrund dieses Motorrads und die Robustheit einer der Aspekte ist, die dafür gesorgt haben, dass da es in der Auswahl berücksichtigt wurde. Und dieser Auswahlprozess beinhaltet aber quasi auch, dass diejenigen, die damit halt vorrangig arbeiten, in dem Fall waren das jetzt hauptsächlich da die Fahrlehrer aus diesem Ausbildungszentrum, die quasi mitentschieden haben, okay, welche Eigenschaften muss das Ding da haben, damit es bei uns mit zum Einsatz kommt. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dieser ursprünglichen Frage mit diesem Unterschied, ne? Ich bin da hingekommen und habe halt einfach erwartet, okay, ich kriege jetzt halt irgendwie so ein super spezielles Bundeswehr-Hardcore-Produkt, ne? Und laufe aber das erste Mal auf dieses Motorrad zu, und das ist natürlich olivgrün, ne? Damit man es halt nicht erkennt, ne? Und alles ist irgendwie dunkel gehalten. Aber die Anbauteile, die drumherum waren, waren halt klassische Standardprodukte, ne? Also da ist ein SW Motec Tankrucksack drauf gewesen. Und
was?
Die Koffer, die dran sind, sind Yamaha Serienprodukte. Und die Sturzbügel.
Also auch unlackiert oder verändert hier nicht so dieses
Kamouflage. Auch hier mit Yamaha, also dort waren die Koffer mit Yamaha Schriftzug. Also schwarz natürlich, ne? So, dass man es, der Koffer komplett schwarz, ne? Aber mit Yamaha-Schriftzug. Und
ja, und die bleiben auch? Oder haben die gesagt, das machen sie jetzt nur für die Pressefuzis? Also für mich eh so eine Frage. Waren die Motorräder alle da so mit 0 bis 10 Kilometer auf dem Hof gestanden? Weil ich denke mir halt echt, wenn du das auf die Seite legst so, was hat denn das für eine Wirkung? Ja, das ist, weil ich meine, stell dir mal vor, irgendein
zu dem spannenden Teil kommen wir gleich. Da kommen wir.
Oh, jetzt kommt aber ein Cliffhanger. Aber die Frage noch kurz zu Ende zu bringen, also es wird ja spannend, wenn jetzt irgendwie ein Zivilist das Ganze mal hochskaliert irgendwie mit einem Panzer machen würde. Mit einem Panzer durch die Gegend fährt, der noch nicht irgendwie einmal den Truppenübungsplatz richtig gesehen hat. Und dann, hupsi, bin mal kurz gegen das Haus gefahren. Im Panzer
sind mal ganz anders. Nicht gegen das Haus mit dem Panzer, ja. In das Haus,
ja. Durch, ja. Ja. Und mit dem Motorrad natürlich das Gleiche. Also die Schlagzeile möchte ich sehen, wenn es heißt, ja, Milliarde Sondervermögen wurde ausgegeben. Und der Michel hat irgendwie erstmal die Yamaha gecrashed.
Also aber okay, jetzt Spoiler, die Geschichte gleich gibt's dazu. Ich habe das Ding natürlich auch auf die Seite gelegt. Das macht man ja so bei der ersten
Fahrt.
Ja, doch.
Junge, das war doch letztes Jahr mit Suzuki das Gleiche. Jetzt bei der Bundeswehr, also bald gehen dir aber die Angebote aus, die dich da einladen.
Immer das erste Event. Aber man muss dazu sagen, also warum ist das so? Und ich komme gleich noch auf dieses Fahrthema sozusagen zu sprechen.
Ja, lass uns zum Thema zurückgehen. Erstmal nochmal Yamaha-Ausstattung, da waren wir ja eigentlich.
Genau, und, kommen wir gleich dazu. Und die Ausrüstung ist aber, und das betrifft die Motorräder, als auch die komplette Ausrüstung, ne? Nicht spezifisch Bundeswehr. Wir haben dieses dort auf der Veranstaltung ja die Fahrschulmotorräder, kannst du sagen, gesehen, ne? Die wurden jetzt ausgeliefert, weil dieses Motorrad ist jetzt eingeführt oder wird jetzt eingeführt in die Bundeswehr. Der Ausbildungszyklus für die neuen Motorrad nennt sich übrigens Radfahrklasse A bei der Bundeswehr, ne? Also Motorradführerschein ist Radfahrklasse A. Und der Ausbildungszyklus beginnt im April, weil das ist ja da in der Nähe von Amberg in der Oberpfalz ist dieses Kümmersbruck. Da ist natürlich im Winter halt kalt, ne? Und die fahren ja Onroad als auch Offroad. Offroad ist natürlich ein wichtiger Ausbildungsaspekt und das ist natürlich so ein bisschen temperatur- und wetterabhängig. Deswegen gibt es die Ausbildung nur von April bis November. Und jetzt werden quasi erstmal die Fahrlehrer auf dieses neue Motorrad geschult und dann ab April geht das Fahrzeug dann quasi als Schulungsfahrzeug an die Fahrlinge sozusagen, ne? Oder die Fahrschüler und Fahrschülerinnen. So, und in Summe wird jetzt bis 2027, ja, glaube ich, 250 von diesen Motorrädern ausgeliefert, ne? Weil es gibt ja auch einen Bestand, so, ne? So, und zurück zur Ausrüstung, ne? Bei diesem Motorrad wurde mir eben halt auch gezeigt, ne? Es gibt jetzt klappbare Brems- und Kupplungshebel, was die Fahrlehrer sich gewünscht haben, war wohl vermutlich vorher nicht so. habe ich jetzt nicht gefragt, wie das bei der BMW gewesen ist, aber das war so mein Eindruck. Und die waren halt quasi auch von einem klassischen, wie heißen die, Raximo heißen die, glaube ich, ist es MTP? Raximo, von dem Standardhersteller. Und auch die Schutzausrüstung, ne? Das ist ja, du siehst ja die Soldaten da gegen rumfahren, und die haben natürlich Flecktarn an. Und die Klamotte, die sie halt tragen, ist aber quasi ein klassischer Bundeswehr-Fahrzeug-Einteiler, so wie ich ihn auch als Panzer- oder MTB-Jogi getragen habe. Und drunter tragen die dann aber auch klassisch Orthema diesen Neckbrace, ne, dieses Schutzsystem, damit du deine Wirbelsäule geschützt hast, ne, was halt wie so ein Ring um den Hals gelegt wird, was man so beim Enduro-Fahren kennt. Die haben einen X-Lite Enduro-Helm, die hatten Orthema Rückenprotektor und Weste für den Oberkörper, Orthema Hose, und die haben ein klassisches Paar Motorradstiefel und Handschuhe von Held. Also die sind quasi von den Produkten genauso ausgerüstet wie normaler Enduro-Fahrer, sage ich jetzt mal. Und die sind halt auch entsprechend dort vor Ort so gebrandet gewesen. Ne? Trägt man ja drunter, sieht man ja nicht. Du hast ja quasi deinen Flecktarn in Anführungsstrichen drüber. Also da war ich dann doch sehr überrascht, dass es da, keine Ahnung, keine, weiß nicht, Sonderproduktion gab, ne, oder ein besonderes Design oder irgendwelche besonderen Anforderungen da irgendwie noch mit eingegangen sind, sondern dass es, ich sag mal, klassische Stangenware in Anführungsstrichen war. Genau. Mhm. Und ja, da war dann natürlich dann auch klar, okay, verhalten wird sich dieses Motorrad relativ normal. Und ich hatte anfangs schon angedeutet, wir waren ja natürlich als Motorradfahrer in der Unterzahl, und zwar viel Mediateam von den großen normalen Kommunikationskanälen da vor Ort. Und dann ging es dann quasi raus auf den Truppenübungsplatz, und so war dann da auch dieses Programm sozusagen gestaltet. Da waren dann drei von diesen Fahrlehrern, die da unterwegs gewesen sind und dann halt so Showanlagen gemacht haben. Sind da durch die Gegend geballert, ne? Und ich habe halt gedacht, okay, jetzt hier ist das erste Mal, und dann bist du natürlich halt auch im Gelände, und die haben natürlich dann halt auch festen Hang hoch und Wellenbahn und loser Untergrund, ne? Also quasi bist du ja auf diesen deren Trainingsgelände unterwegs, und ich denke, oh mein Gott, so, ne? Noch nie mit so einem großen Motorrad sowas in diese Richtung gemacht. Und die drei Fahrlehrer da unterwegs gewesen, so, ne? Und ich weiß nicht, es hat eine Durchführung gedauert, da lag der erste im Dreck mit dem neuen Motorrad, so, ne?
Der Fahrlehrer.
Fahrlehrer hat sich halt auch abgelegt, weil die Bedingungen halt, ne? Es waren halt so um die 0 Grad, ne? Also die Pfützen, war halt einfach teilweise vereister Boden. Dann, was da halt auch sehr kritisch auf diesem Gelände ist, und das kannte ich so halt auch nicht, ne? Als wir jetzt in Bosnien beim Enduro-Fahren waren, hatten wir eigentlich durchgehend relativ festen Untergrund, ne? Der war zwar teilweise steinig, ne? Aber der Untergrund selber hat sich jetzt nicht besonders bewegt, ne? Und dort ist aber quasi sandiger Untergrund. Und wenn du dir das vorstellst, und du hast halt um die 0 Grad, ne, das war halt teilweise gefroren und teilweise war es angetaut, ne? Dadurch war das halt in Anführungsstrichen unberechenbar, ne? Du hast halt quasi Gleise gehabt, die halt einfach steinhart waren, und bis 20 Meter weiter gefahren, hat es den gleichen Untergrund, hat es auch die Gleise, und hat sich aber quasi gefühlt alles nach links und rechts bewegt, ne? Weil es halt schon angetaut war. So, ne? Und ich gehe davon aus, dass halt auch eine von diesen Situationen dazu geführt hat, dass halt eben einer von diesen Fahrlehrern dann sich dann relativ schnell abgelegt hatte. Und dann habe ich aber gedacht, naja, der fährt ja wieder, ist ja alles halb so schlimm. Okay, ich bin jetzt erstmal etwas entspannter, so, ne? So, und dann bin ich dann halt auch quasi losgefahren und habe ich da dran gewöhnt und hier so, ne, steige hoch und steige runter und dann diese Wellenbahn und beziehungsweise diesen Hügel da mitgenommen, den die da so halt haben. Und dann gab es natürlich dann auch Bild- und Fotofahrten, und es gab für diese steile Auf- und steile Abfahrt, also diese steile Auffahrt ist natürlich auch eine steile Abfahrt, ne? Und ich bin an diesem Fototyp vorbeigefahren und dachte, hey, krass, ich nehme jetzt noch diese Abfahrt mit. War aber ein bisschen zu spät dran, ne? Und fahre halt rein und wollte tatsächlich, bevor ich runterfahre, noch das Motorrad neu ausrichten. Also ich stand quasi, ne? Und ich stand aber schon im Hang, und weil du halt aber Sitzhöhe von 860 Zentimeter hast, ne, bist halt relativ hoch, und ich stand halt schon im Hang, waren halt einfach, meine Beine waren zu kurz, so, ne, ich stand und bin halt quasi im Stand umgefallen, so, ne, die Beine quasi ins Leere getreten, so beim Anhalten, und halt mit dem Hocker halt umgekippt. Also ich bin jetzt nicht gestürzt damit, so, ne, sondern da einfach nur im Stand umgefallen. Und war dann halt auch witzig, so Leute angerannt gekommen, oh nein, so, ne, und dann, nee, alles gut. Und da sieht man dann eben auch, und dafür ist dieses Motorrad ja in Anführungsstrichen ausgemacht, ne, das ist dieser Ausbildungsbetrieb, die haben halt quasi diese Schutzausrüstung drumherum, ne, Sturzbügel, extra Sturzpads nochmal mit dabei, du hast diesen Handschutz, und zwar halt dann halt logischerweise auch nichts passiert, ne, das Ding wurde ja aufgerichtet, stand ja dann quasi schon im Hang, den Hang runtergefahren, quasi eine Runde gedreht, das gleiche nochmal probiert, normal runtergefahren, so, ne, und dann quasi auch mein Ego wieder in Ordnung gewesen, so war da quasi der Verlauf. Und das Witzige ist, ich glaube, es hat die bei dieser Vorfahrt, ne, diese Ausbilder, ich glaube, es gab aber 2 oder 3 Stürze sogar, ne? Also es ist immer mal wieder was passiert. Die haben natürlich dann versucht, das auch irgendwie spektakulär zu machen. So ein bisschen mit Sprung über den Hügel, ne? Und Hinterrad ausbrechen und so. Und das war auch total abgefahren, weil ich das ja von diesem Enduro-Fahren in Bosnien gar nicht so kannte, mit diesem lockeren Untergrund, vor allem mit diesem Drehmoment starken Motor, ne? Also du gehst halt einfach bei dieser Teneré auf diesem Untergrund halt nur super sachte ans Gas und sofort bricht dir das Hinterrad aus, ne, weil es gibt ja keine Traktionskontrolle, so, ne. Du stellst das Ding halt einfach sofort quer, und da hatte ich dann schon nach der ersten Runde, wo ich gedacht habe, oh krass, das ist schon nicht so ohne, was die hier an Ausbildungsinhalten vermitteln. Und jetzt kommt noch das Verrückte an dieser Geschichte, ne, wir reden ja von einer normalen Fahrschule. Also ich bin davon ausgegangen, du gehst zur Bundeswehr und hast, wenn du zu einer dieser Einheiten gehst, ne, die auf dem Motorrad unterwegs sind, musst du den Motorradführerschein mitbringen. Das ist aber gar nicht so, ne? Sondern wie auch bei diesen LKW-Fahrern, kannst du dort bei Null anfangen und wirst dann quasi ins Gelände geschickt, sozusagen, ne? Also du fängst quasi da an, wo unser Eins, also sprich du oder ich, jetzt gefühlt nach 15 oder 20 Jahren Motorraderfahrung überhaupt erst angefangen haben, ne, und hingegangen sind, und bist dann quasi direkt Führerscheininhaber und ich glaube auch einsatzbezogener Führerschein, ich weiß, hab vergessen, wie das heißt, und kannst dann quasi damit in der Gegend rum scheppern und muss deine Funktion und deinen Dienst und deine Aufgabe erfüllen. Fand ich auf eine gewisse Art und Weise besonders, dass da eben keine Vorerfahrung irgendwie vorhanden sein muss, so, ne? Und es gibt auch
noch ich finde es erstmal spannend, aber dass sie trotz all dem, was du da beschreibst, das einfach so durchgezogen haben, ne, mit den widrigen Wetterbedingungen und so weiter und natürlich Schutz an den Motorräderdingern, aber jetzt wissen sie bei dir, du bist schon ein paar Mal Motorrad gefahren, wenn sie sich vielleicht vorher mit dir beschäftigt haben, aber bei anderen ist ja nicht unbedingt selbstverständlich so, und dass man dann direkt sagt, ja, hier nimm mal die staatlichen Motorräder und wetzt damit durchs Gelände, finde ich,
genau. Das stimmt, das hattest du vorhin angesprochen, und das muss man tatsächlich auch dazu sagen. Ich hatte ja gerade diesen Einsatzführerschein. Ist nicht der 100% korrekte Begriff genannt. Es ist zum Beispiel so, wenn du bei der Bundeswehr bist, ne, und du kommst dahin und hast einen LKW-Führerschein oder einen Autoführerschein, ne, darfst du keines der Fahrzeuge von der Bundeswehr fahren, sondern du brauchst quasi eine Einweisung, ne, oder du musst den speziellen Führerschein machen. Und nur wenn du diesen Bundeswehr-Führerschein hast, ne, darfst du auch Bundeswehr-Fahrzeuge fahren. Bedeutet auch, dass wir gestern nicht diese Motorräder gefahren sind, die von der Bundeswehr in Empfang genommen worden sind, sondern Yamaha hat quasi extra ein Motorrad mitgebracht aus dem Yamaha-Pool, hat das quasi als Bundeswehr-Motorrad gestaltet, weil die sind ja quasi 1:1, ne? Es gibt ja keinen Unterschied außer diesem Blackout-Schalter. Und wir sind quasi mit diesem Yamaha-Motorrad gefahren, aus dem Yamaha-Fuhrpark. Und nicht mit dem von Steuergeld bezahlten Bundeswehrfahrzeugen.
Also alle Wutbürger, die sich jetzt schon aufgeregt haben, dass der Michel auf deren Steuernacken hier die Motorräder in den Sand legt, könnt euch beruhigen.
Genau, also A ist nichts kaputt gegangen und B war es auch kein von Steuergeldern bezahltes Fahrzeug, das wir da bewegt haben, sondern es war tatsächlich eben ein Yamaha-Motorrad, das nur zu Anschauungszwecken da quasi vor Ort war. Und ja, das war tatsächlich ein sehr, sehr witziger Rahmen, und es waren also Fahrbetrieb haben aber wirklich nur 2 Personen gemacht. Also es war noch jemand von der Bundeswehr dabei, ziviler Mitarbeiter, der da das Moped auch mal irgendwie ausprobiert hat, aber der hatte jetzt quasi mit der medialen Berichterstattung in Anführungsstrichen nichts zu tun. Und neben mir war noch ein weiterer Motorradjournalist vor Ort, der selber auch gefahren ist und das Moped in der Gegend rumbewegt hat. Ansonsten war es eigentlich eher so ein Showpräsentationsauftritt für die Medien. Da gab es dann halt auch, okay, die mussten dann in der Gegend rumfahren und dann sind sie mit Drohnen hinterher geflogen, ne? Und dann haben sie für Sat.1 und Bayerischen Rundfunk haben sie dann so Fahrschulsituationen quasi gestellt, ne? Damit die halt so ein bisschen berichten können, so wie das aussieht. Das haben aber natürlich dann halt auch die Fahrlehrer sozusagen gemacht, haben dann so quasi, so wie wir es quasi in Bosnien auch gelernt haben, was ich mir aber mit diesem Großmoped auch nochmal herausfordernder vorstelle, so, ne? Anfahren auf losem Untergrund und im Hang und Wänden im Hang und sowas haben die da quasi dann nachgestellt für die Berichte, für die deren Berichterstattung, weil das ja quasi auch so diese normalen Ausbildungsinhalte sind und wir waren ja quasi da in der Ausbildungseinheit sozusagen. Ja, ja, genau.
Also krass. Wie lang geht dann eigentlich bei denen die Ausbildung? Also den Führerschein, Straßenführerschein, glaube ich, oder den offiziellen zivilen Führerschein, ist ja irgendwie klar, mit den Stunden vorgegeben, aber haben die mal dann einblicken lassen, die Leute, die diese Kratmelder oder wie man die auch immer nennt?
Genau, also Kratmelder ist quasi so dieser Überbegriff, kannst du sagen, für die,
ja,
für diese Ausbildung.
Wie lang werden die daran trainiert?
Warte mal, das kann ich dir ganz kurz nachschauen. Ich habe irgendwie die Unterlagen. Ich habe das nämlich, was sind es, 21 Tage? Ich glaube, es sind irgendwie 2 oder 3 Wochen, die da quasi vor Ort sind. Und die machen ja, also auch der Führerschein geht nicht besonders viel länger.
Und dann ist aber kontinuierlich Training.
Genau, ist es natürlich zum einen Vollzeit und zum anderen, das ist da ja auch so der Fall, ist es etwas umfangreicher, ne? Weil die kriegen halt mehr Hintergründe, weil die ja natürlich das Motorrad auch im Dienst bewegen müssen, ne? So ein bisschen technischen Hintergrund, mehr in die Tiefe, Reifen, Fahrtechnik etc. ist halt da logischerweise deutlich ausgeprägter und halt auch mit einer gewissen Zweckbindung, ne? Weil du ja.
Aber sag mal nochmal zu der Ausstattung, ne?
Gar nicht. Ja.
Du hast ja gesagt, die haben da irgendwie so einen SW Motec Tankrucksack drauf, dann haben sie die original Yamaha Kanister an den Seiten da hängen.
Ja.
Aber wie.
Also Koffer meinst du jetzt, nicht Kanister?
Ja, genau. Wie gehen die denn in den Einsatz? Weil wenn du jetzt hier eins dieser berühmt-berüchtigten G36 Gewehre oder wie die hier heißen, hast, die ja irgendwie eher um die Ecke schießen, wenn sie warm laufen, aber trotzdem einfach sehr sperrig sind, wo packen die denn rein im Einsatz? Oder gehen die irgendwie überhaupt nicht so bewaffnet raus? Haben die dazu was gesagt? Also weil irgendwo musst du, oder wie beladen sie die Motorräder? Haben sie dazu was gesagt? Weshalb hat das genau diesen Tankrucksack? Das sollte man meinen, hat ja wahrscheinlich irgendeinen Sinn und Zweck. Aber warte mal, du hast erst die andere Information noch rausgesucht.
Genau, die Ausbildung dauert inklusive Fahrerlaubnisprüfung 24 Tage für denjenigen, der quasi bei Null anfängt. Und krass. Für diejenigen, die quasi einen Führerschein haben, Fahrerlaubnis A schon besitzen, gibt es quasi einen verkürzten Lehrgang, der AFO für Fortgeschrittene. Und da gibt es aber quasi keine genauere Information dazu, wie lang das geht. Das ist quasi dann nur, also hier in der Pressemitteilung steht das halt nicht genauer drin, wie lang das dann verstrichen ist. Ich gehe aber davon aus, du musst natürlich schon ein paar Tage machen, einfach vor allen Dingen, um diese Offroad-Fähigkeiten dir in Anführungsstrichen anzueignen. So, jetzt aber zurück zu deiner Frage, die ich gestern auch schon bekommen habe. Irgendjemand hat auf Instagram gefragt, und wo montiere ich da das MG? Das hast du natürlich bei diesen Motorradfahrenden nicht. Und die Bewaffnung der Soldaten ist in der Regel auch an das Einsatzfahrzeug sozusagen angepasst. Ne? Also wenn ich mich so zum Beispiel zurück erinnere an meine Zeit im MTW, Soldatenkameraden hatten damals alle das G36, was du gerade angesprochen hast. Das wurde damals neu eingeführt. Und ich hatte aber eine Uzi, weil ich ja quasi vorne im Fahrerbereich war, dadurch viel weniger Platz hatte und es einfach keine Möglichkeit gibt, da das Motor, dieses Gewehr quasi zu platzieren. Dadurch habe ich halt eine kleinere Bewaffnung gehabt. Und bei diesen Gradmeldern wird es mit Sicherheit ähnlich sein, dass sie halt entweder nur Pistole haben oder entsprechend auch irgendwie MP5 oder sowas. Kann ich aber tatsächlich nicht genau sagen. Wie gesagt, wir waren da ja auch im Ausbildungszentrum. Ich habe nach der Bewaffnung der Personen, hatte ich gar nicht weiter auf dem Schirm, muss ich sagen. Habe ich da nicht erfragt. Aber wie gesagt, mit Sicherheit Pistole, Standardbewaffnung für einen Feldjäger.
Zum Beispiel. Also muss man dann auch schon irgendwie wollen. Klingt zwar irgendwie aus Motorradfahrersicht sehr abenteuerlich und lehrintensiv, wenn du dann die Motorräder da einfach durchs Gelände auf dem Truppenübungsplatz und so weiter bewegen darfst. Das ist ja sehr spannend. Wir hatten ja auch schon Leute zu Gast, die das dann als Zivilisten in ihrer Freizeit machen und einfach immer mit einem blauen Auge davonkommt, dass noch niemand sie dabei erwischt hat. Ich sage jetzt nicht, wer das war. Aber das musst du dann ja trotzdem sehr, sehr wollen. Also wir haben jetzt vielleicht auch ein bisschen Werbung gemacht für Leute, die nicht wissen, was sie machen wollen, können sie zur Bundeswehr zu den Gradmeldern gehen. Aber im Einsatzfall halt natürlich schon auch nicht so spaßig. Weil ich glaube, so, wenn wir durch Enduro fahren und sagen, wir probieren es jetzt noch ein drittes Mal, haben wir irgendwie alle Zeit der Welt. Wenn du aber wirklich in einem Einsatzzweck richtig schnell irgendwo hingehen musst, mit so einem Gedanken spielen musst, das Ganze dann auch im Dunkeln zu machen, ohne Licht, dann ist es natürlich, geht so spaßig und dann irgendwie auch noch mit Bewaffnung und so weiter. Also ich lebe, glaube ich, mein Leben ganz gut als Zivildienstleistender.
Ja, also ich meine, das ist ja tatsächlich ein Punkt, den du, also Bundeswehr ist natürlich jetzt ein sehr spezieller Spezialfall, ne? Aber das kannst du ja auf verschiedene Bereiche ausweiten, ne? Also sei es jetzt nur mit diesem Motorradbezug oder grundsätzlich, welche Risiken gehe ich denn wann ein, ne? Also wenn du zum Beispiel nimmst, bist irgendwie bei der Bereitschaftspolizei, ne? Und nicht im Straßendienst, so, das ist ja auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise ein Spezialfall, ne? Oder wenn du jetzt sagst, du bist bei der Feuerwehr, so, ne? Das ist natürlich ein anderer Kontext, ne? Aber es gibt ja immer wieder Berufsbilder und Berufsfelder, wo du dir als Normalo überlegst, boah, will ich denn das für mich überhaupt wirklich selber so machen, ne? Wo du denkst, hey, das ist ja total spannend und ne, ihr habt eine super krasse Ausbildung, ne? Also bleib mal bei diesem Feuerwehrbeispiel, ne? Ihr seilt euch da vielleicht auch irgendwie für Notfälle von 10-stöckigen Gebäuden ab, ne? Und macht damit der Drehleiter aus so Sachen, so, ne? Und das wirkt von außen super geil und abwechslungsreichend spannend, aber im Ernstfall hältst du halt sprichwörtlich deinen Arsch hin, so, ne? Mhm. Und das ist, wie gesagt, im Polizeidienst so, das kann im Rettungsdienst so sein, ne? Je nachdem, wo du gerade eingesetzt wirst, das ist kann bei der Feuerwehr so sein und das ist natürlich bei der Bundeswehr quasi ähnlich und auch, muss man halt auch dazu sehen, selbst das Verletzungsrisiko in der Ausbildung ist natürlich deutlich höher, ne? Weil du halt einfach immer mehr Risiko gehst als du und ich, die halt die meiste Zeit halt irgendwie am Schreibtisch rumsitzen, ne? Und auf eine gewisse Art und Weise ein sicheres und lockeres Leben führen, so, ne? Muss man sprichwörtlich wollen. Und da will ich aber auch nochmal zurückkommen auf die Leute, die ich da gestern getroffen habe, ne? Da war ich wirklich extrem überrascht, wie offen, locker und zugänglich die alle gewesen sind, ne? Also ich war ja damals, wie gesagt, vor 25 Jahren bei der Infanterie und das hat sich für mich damals im direkten Vergleich, ist vielleicht auch ein bisschen verklärt, was lange her ist, viel militärischer angefühlt, ne? Also auch die Leute, wie die miteinander gesprochen haben, wie der Umgang miteinander war, es waren natürlich keine Mannschaftsdienstgrade sozusagen vor Ort, ne? Also diejenigen, die halt eher so diese hauptsächlich niederen Arbeiten in Anführungsstrichen machen, ne? Sondern eher Unteroffiziers beziehungsweise Offiziersdienstgrade, aber die haben natürlich auch unterschiedliches Niveau gehabt und der Umgang war aber sehr, sehr offen und locker und entspannt bei denen untereinander. Und das Gleiche war natürlich auch die nicht vorhandene Berührungsängste gegenüber den Gästen, die wir da vor Ort waren. Und man hatte auch immer mal wieder die Möglichkeit gehabt, einfach nur eins zu eins über irgendeine Belanglosigkeit mit den Leuten zu sprechen. Und das hört sich jetzt total blöd an, ne? Aber das sind auch ganz normale Leute, ne? Auch wenn deren Kommunikation manchmal irgendwie eigenartig erscheint, ne? Du gehst da hin und du fragst, ja, wo ist denn die Toilette? Und meint, ja, hier auf 12 Uhr, ne? Würdest du im Zivilen halt nie sagen, ne? Oder, ab 11 Uhr ist Truppenverpflegung, ne? Und denkst, hä, was? So, ne? Ja, klar, da gibt's halt Erbseneintopf aus der Gulaschkanone, sondern auch einen Wärmecontainer. aber das ist natürlich dann für alle Truppenverpflegung so, ne? Und noch so ein witziger Insider, ne? Meint der gute Ralf, mit dem ich da vor Ort war, auch so ein Ding, die haben so eine Klarnamenregelung, es werden keine Nachnamen genannt und Nachnamen werden dann nur abgekürzt, also in dem Moment wäre es Ralf W. Punkt. Und Ralf meinte zu mir, ja, guck mal, das ist quasi übrigens unsere interne Bundeswehrmarke, hat ein Eistee gehabt von Julimond und es gibt anscheinend irgendwie eine Marke, die halt nur im Bundeswehrrahmen vertrieben wird, die es halt offiziell nicht zu kaufen gibt, was halt deren Eistee oder beziehungsweise Getränke Tetrapack-Lieferant sozusagen ist, ne? Julimond fand ich dann halt auch irgendwie witzig, wer da drauf gekommen ist, weiß ich nicht so richtig. Und ja, es war aber auf jeden Fall ein super spannender Einblick mal wieder in eine Welt, in der ich ganz lange nicht gewesen bin. Und eventuell gibt es da noch mehr davon. Ich habe dann zum Schluss ein Gespräch geführt. Die haben natürlich eine spezielle Ausbildung. Also die Sicherheitsausbildung, Sicherheitstraining für die Fahrlehrer dort vor Ort. Und vielleicht, nachdem ich mich da auf die Nase gelegt habe, ne, gibt es da irgendwann mal die Möglichkeit, da nochmal längere Zeit dort zu verbringen und da mal so deren Ausbildungsprogramm mit dem Motorrad mit zu absolvieren. Da arbeite ich jetzt gerade dran. Wäre natürlich eine super spannende Geschichte, da so ein bisschen Einblicke zu bekommen und so zu sehen, wie die Ausbildung der Ausbilder verläuft.
Ich drücke dir den Daumen, jedes Training wäre dir da zu wünschen und auch nochmal Respekt an alle, die diesen Job machen oder ähnlichen, das auf jeden Fall. bringt uns zum Ende vielleicht hier auch nochmal eine gute Chance. Bundeswehr ist natürlich in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt aufgrund der Zeiten, in denen wir leben. Und aufgrund der Zeiten, in denen wir leben, ist es jetzt auch an uns nochmal vielleicht auch den Moment zu nutzen, um ein Statement hier am Ende loszuwerden, weil was gerade passiert, ist eine Phase gesellschaftlich, die man selbst als unpolitischer Podcast, der wir hier eigentlich sind, nicht ganz unkommentiert lassen kann. Es ist drastisch, wie Populismus wieder präsent ist, wie rechtsextreme Meinungen standardisiert irgendwo rausgehauen werden, ungefragt und unhinterfragt, einfach rausgehauen würden mit dem Grund, eigentlich letztendlich die Ärmsten der Armen als Schuldbock oder Sündenbocke dahinzustellen. Und das, uns ist es nochmal ein Anliegen, hier vielleicht auch ganz klar Stellung zu beziehen. Gasgeflüster, wir nennen uns selbst immer den Biker-Stammtisch, ist ein Stammtisch für alle, die einfach auch Interesse haben am Motorradfahren oder an Zweirädern oder auch einfach nur an einer Stunde Gesabbel von uns zwei plus manchmal Gäste. Und genauso soll es bleiben, und das bedeutet aber auch genauso, wer meint, rechtsextreme Positionen beziehen zu müssen, ausländerfeindlich oder sich überhaupt ausgrenzend äußern zu müssen, für den ist exklusiv kein Platz am Gasgeflüster-Stammtisch. Wir wollen also dazu einfach nur aufrufen, mehr Menschlichkeit wieder in den Alltag einziehen zu lassen, nicht auf den Rücken der Ärmsten oder von irgendwelchen Minderheiten Politik oder Meinung zu machen. Das ist uns vielleicht nochmal wichtig hier am Ende zu sagen, zumindest von meiner Seite ein flammender Appell. Geht auf die Menschen positiv zu, findet Kompromisse, verhärtet euch nicht, seid laut gegen rechtsextreme, menschenfeindliche Äußerungen, lasst sie nicht Einzug ziehen in Deutschland und in unserer Gesellschaft. Dafür sind wir viel zu bunt, viel zu nett eigentlich miteinander, haben gute Zeiten hier am Stammtisch, und so soll es doch hoffentlich bleiben. Meine Meinung dazu, also alle Events, die wir auch dieses Jahr planen, Rennstrecke, unsere Ausfahrt, Bosnien sollen Events sein für alle Leute, die Bock drauf haben auf eine gute Zeit, und explizit nicht für Leute, die es sich zur Aufgabe machen, durch dumme oder sagen wir mal schwierige Aussagen andere Leute zu diffamieren.
Genau, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen, außer vielleicht noch einen weiteren Aufruf, denn du hast es gerade angesprochen, es gibt sehr viel Kommunikation, sehr, sehr viel ungefilterte Kommunikation, unreflektierte Kommunikation. Und da will ich zwei Aktivitätsanstöße geben. Also wenn ihr euch mit einem Thema auseinandersetzen wollt, dann tut das in ganzer Tiefe, beschäftigt euch mit der Materie, vor allen Dingen dann, wenn ihr über diese Themen reden wollt und das quasi auch teilen und vielleicht einen Diskurs anstoßen. Und was man an der Stelle natürlich noch hinterher schicken kann, ne, ich habe das vorhin schon angedeutet, seid aktiv, ne? Nicht nur Kommunikation ist gefragt, sondern auch Unterstützung in jeglicher Art und Weise. Ich habe es angesprochen, ich habe es in den letzten 25 Jahren nicht geschafft, auf irgendeine Art und Weise aktiv zu werden. Jan ist da deutlich besser, hat seinen Rettungssanitäter, macht jetzt seine THW-Ausbildung, und es gibt aber tausendfach Möglichkeiten, sich helfend zu engagieren, sei es jetzt in der Nachbarschaft, sei es jetzt in der Integrationsarbeit, sei es jetzt in Care-Arbeit, was auch immer. Es gibt tausendfach Möglichkeiten, Leute zu unterstützen, die es nötiger haben, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Das vielleicht an dieser Stelle noch ein Aufruf ganz zum Schluss. Und seid einfach auch politisch aktiv. Ne? Geht wählen, wichtiger Stichpunkt. Das sind natürlich keine Wahlempfehlungen hier an dieser Stelle, sondern engagiert euch, jede Stimme zählt, und dann bin ich mir ganz sicher, werden wir alle Probleme lösen können.
Ein nützlicher Tipp da noch, clara-antwortet.de ist ein super gutes Tool, falls ihr mit Leuten zu tun habt, die einfache Lösungen oder vermeintlich einfache Antworten auf sehr komplexe Themen geben wollen. clara-antwortet.de hilft euch, Hetze, Lüge zu erkennen und faktenbasierte Antworten zu geben. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten, wie Michael es schon gesagt hat, der Aufruf, demokratische Parteien zu wählen, welche es dann ist, entscheidet ihr. Das war's jetzt von uns, und damit ganz unpolitisch wieder raus. Bis zur nächsten Folge. Michael, es war mir ein Fest. Lasst es euch gut gehen da draußen. Bis bald.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab, Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.
Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.